Als je daar niet mee gewend bent om te gaan, dan is dat waarschijnlijk ook zo. Het is wel bijzonder dat in de oude Tibetaanse traditie droomyoga als een belangrijk pad van zelfontwikkeling gezien werd. En het bijzondere is dat droomyoga een geheime traditie was, die geheim gehouden werd omdat die alleen geopenbaard werd aan discipelen die geacht werden daaraan toe te zijn. En het is de verdienste van een boeddhistische hoge geestelijke geweest, Tenzin Wangyal, die naar het Westen gekomen is om die boeken gewoon te vertalen en te publiceren. Hij heeft daar veel kritiek op gekregen, maar ook wel bijval uit boeddhistische kringen, naar ik heb begrepen. Omdat er enerzijds mensen waren die zeiden van ja, dit is een geheime traditie en die gooi je zomaar te grabbel. En anderen zeiden van ja, hij doet het juiste, omdat de traditie bedreigd wordt om uit te sterven en verloren te gaan. In ieder geval, wat de essentie van de Tibetaanse droomyoga is, is dat je je bewust wordt in dromen dat je droomt. De lucide dromen. En wat bijzonder is, is dat lucide dromen in de psychologie ook in toenemende mate aandacht heeft. En het is op zich wel aardig om te noemen dat een hele bekende wetenschapper aan Stanford University, nota bene, Stanford University is echt een universiteit van naam en faam, heeft hij wetenschappelijk aangetoond dat lucide dromen, dat daadwerkelijk bestaat. En veel mensen maken in hun leven wel eens een keer mee dat ze in een droom zitten en ineens herkennen dat ze dromen. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat je over een weg loopt en je ziet ineens een vis voorbij komen. En in één keer realiseer je, ja, maar dat kan helemaal niet. En dan denk je van, hé, ik droom. En meestal gaat dat gepaard in eerste instantie met een enorm gevoel van uitgelatenheid. Van nou, die ruimte waarin je dan zit, dat bewustzijnsniveau, dat kun je onderzoeken. En door je intentie daarop te zetten en met bepaalde technieken kun je de frequentie van het lucide dromen ook verhogen. Het is heel fascinerend wat je allemaal kunt ondervinden in die droomruimte. En ik denk dat het onderzoeken van dromen, met name die lucide dromen, dat een grotere mate van wat genoemd wordt flexibiliteit van de geest tot gevolg heeft, waardoor je in je wakende leven ook flexibeler bent.
Ja, ervaart u dat ook zo?
Ja, om een voorbeeld te noemen. Ons denken wordt voor een belangrijk deel geregeerd door concepten. En van jongs af aan ontwikkelen we concepten die passen bij onze waarnemingen. En op die manier begrijpen we de wereld. En de groep van concepten die je ontwikkeld hebt, dat bepaalt eigenlijk jouw bewustzijnsniveau. En hoewel aan de ene kant concepten heel erg nuttig zijn, het concept van nou ja, als ik op een hoogte sta, dan moet ik er niet afvallen, want dan val ik. Dat is een heel nuttig concept. Zo zijn er ook wel andere concepten die ontstaan zijn, vaak op basis van angst in bepaalde situaties, waarbij er onjuiste of onvolledige gevolgtrekkingen gemaakt worden. Maar flexibility of mind, dat betekent eigenlijk dat je die concepten af en toe een beetje los kunt laten om te kijken of er buiten die concepten misschien nog wat meer is.
Een directheid van ervaring.
Ja. En dat is ook weer iets wat het boeddhisme zo mooi zegt. Het boeddhisme zegt onder andere, neem niks aan. Je kunt alleen echt weten door te ervaren. En om dingen te kunnen ervaren betekent het dat je soms buiten je concepten moet durven treden. Want als we in ons hoofd blijven van nou, ik weet al hoe de wereld in elkaar zit, dat is zo. Dan ga je de wereld niet ervaren voor wat die is. Want je zoekt die ervaring niet op. En ik denk dat een beperking oplevert, waardoor je naarmate je ouder wordt het risico loopt om steeds meer gevangen te raken in concepten. Wat dat betreft is het ook wel illustratief dat de meeste grote uitvindingen gedaan zijn door hele jonge mensen, vaak 20 jaar of daaromtrent. Nou ja, ik zeg de meeste, maar veel. Ja. Dus ik zeg niet dat het onmogelijk is om later ook uitvindingen te doen. Maar het is wel opvallend dat ook grote denkers achteraf zeggen dat ze het denkbeeld al opgevat hebben, waar ze groot mee geworden zijn, toen ze nog heel jong waren.
Dus dat de neiging van ons mensen is om eigenlijk steeds meer te sluiten in plaats van te openen.
Ja, zo zou je dat kunnen zeggen. Steeds meer verstrikt raken in je eigen concepten.
En daaraan kleven, zeg maar.
Daaraan kleven, ja. En veel mensen, en ik heb me daar in het verleden zelf ook vaak aan schuldig gemaakt. Als een event naar is, hè, als je naar de tandarts moet en de verdoving was niet helemaal lekker, of sowieso na een tandheelkundige behandeling, dan ga je weg en dan probeer je dat eigenlijk zo snel mogelijk te vergeten. Het is een ongewenst voorval. En als een hartoperatie op die manier eigenlijk ook behandeld wordt, dan, ik denk ten eerste dat dat niet werkt. Je kunt het niet zomaar naar het onderbewuste duwen. Dat gaat met een tandartsenbehandeling misschien wat makkelijker. Het tweede is dat het voor een aantal mensen in ieder geval wellicht een gemiste kans is om een wellicht minder prettige ervaring om te zetten in iets wat uiteindelijk heel erg belangrijk blijkt te zijn en iets wat een bijdrage levert aan het overal levensbewustzijn en levensvreugde.
Is er nou bij u in uw leven een aanleiding of een gebeurtenis waardoor duidelijk werd of het inzicht boven kwam drijven hoe belangrijk emoties ook zijn naast het cerebraal, meer conceptueel denken?
Ja, ik denk dat het verschil tussen het intellectueel denken en de emoties heel goed tot uiting komt in het volgende voorbeeld. Als ik voor een groep wetenschappers een concept sta uit te leggen, of ik leg iets aan studenten uit, dan doe ik dat sterk met mijn intellect. Ik probeer een concept zo helder en duidelijk mogelijk uit te leggen. Ik doe dat volledig vanuit mijn intellectuele kracht. Als ik vanuit zo'n college of voordracht naar een receptie loop, waar allemaal mensen bij elkaar zijn, en ik zit zo in mijn hoofd, dan is het eerste wat ik, dan heb ik, als ik die zaal binnenloop, een disconnectie. Dan in één keer, dan kun je tussen de mensen doorlopen en een glaasje te drinken pakken, en ja, je weet eigenlijk niet waar je het over zou hebben. En ik weet niet of u zo'n ervaring ook wel eens gehad hebt, maar je voelt je even afgezonderd. En dat vraagt dan even tijd om weer de connectie te vinden. En dat komt ergens anders vandaan. In één keer ga je dan weer op een gegeven ogenblik echt belangstelling voor de mensen hebben. En ga je weer naar ze luisteren. En dan is het helemaal geen probleem meer wat je terug moet zeggen of om een praatje te maken. Dat gaat als vanzelf. Mm-hmm. Dat kan ik niet vanuit mijn hoofd. Dat komt ergens anders vandaan. En daar zit veel meer emotie bij. Want als je connectie maakt met iemand, dan zit daar een element ook bij. Caring for, zoals ze dat in het Engels zo mooi zeggen. Dat je de omgeeft, dat het je niet koud laat wat de ander zegt. Dat je dat raakt. Mensen vinden het ook heel prettig om met iemand contact te maken die werkelijk contact geeft. En dat doet mij altijd heel erg denken aan de Dalai Lama. Ik heb foto's gezien van die ogen van hem. En de compassie die in die ogen zit. Hij geeft werkelijk om iedereen, ongeacht wie of wat. Dat onvoorwaardelijke betrokken voelen bij alles wat in de wereld is, dat komt ergens anders vandaan dan uit je hoofd. En dat is voor mijn gevoel toch veel meer met die emoties verbonden. Mm-hmm. Dus vandaar dat ik denk dat binnen de gezondheidszorg, dat we aan de ene kant ons intellect moeten gebruiken. En dat is onze kracht. En dat is een gereedschap dat we ontwikkeld hebben en dat waardevol is. Maar het is niet het enige dat er is. En in dat kader vind ik het ook wel aardig om eens de aandacht te vestigen op dat emoties een hele belangrijke rol in ons leven spelen. Eigenlijk ook wel bij wetenschappers. We zijn dag in dag uit bezig met onze emoties. En als we dan ziek zijn en naar een dokter gaan, dan gaan we die spreekkamer binnen en dan gebeurt er iets heel geks. Op dat moment worden door de dokter de lichamelijke verschijnselen en de emoties van elkaar gescheiden. De dokter die luistert heel, heel beleefd naar de emoties en die maakt er zelfs wel een notitie van. Maar betrekt ze meestal niet werkelijk in zijn diagnose- en therapievoorstel. En de patiënt die accepteert dat. En ik denk dat er een veel directere relatie is tussen emoties en ziek zijn dan we ons in de medische wereld vaak realiseren.
Hoe doet u dat als er een patiënt bij u in de spreekkamer komt?
Ja, ik ben in eerste instantie arts en wetenschapper. Dus ik hou me aan de richtlijnen en behandelprincipes die we geformuleerd hebben en die ook werken. Maar ik probeer er wel iets aan toe te voegen. Ik probeer werkelijk te luisteren. En dat, gelukkig doen heel veel collega's dat ook. En het blijkt dat alleen al door te luisteren, dat patiënten zich gehoord voelen en daardoor de behandeling als prettiger ervaren.
Ja, en daarin kunnen ontspannen.
Ja, ja. Maar ik denk dat dat in de toekomst nog een stap verder gebracht kan worden. En dat we op de een of andere manier wetenschappelijk meer de vinger erachter krijgen, achter de kwantiteit, de kwaliteit van emoties. We willen graag alles meetbaar maken, want anders dan kunnen we geen oorzaak-gevolg vaststellen. En ik denk dat dat een goed principe is, maar emoties zijn wat dat betreft heel erg moeilijk te benaderen. Ik denk dat het een uitdaging is om manieren te vinden om daar toch oorzaak-gevolgreacties in te gaan onderscheiden. Waardoor we ons meer bewust gaan worden welke emoties een bepaald effect op ons lichaam hebben.
Ja, en misschien ook wel gewoon in beschrijvende zin.
Ja, zeker.
Ja. Ik heb iets voor u meegenomen in dit verband. Dat is een boek geschreven door een van mijn boeddhistische leraren, Chögyam Trungpa. Hij is een Tibetaanse meditatiemeester. En het boek heet Je gezonde kern. En dat gaat over gezond ziek zijn. Mogelijk dat het zou kunnen inspireren in uw visie en uitdieping van hoe de geneeskunde zich verder zou kunnen ontwikkelen.
Nou, hartelijk dank. Het is een bekende naam. Ik zal het met belangstelling lezen.
Alsjeblieft.
Dank u.
En heel fijn dat u tijd wilde vrijmaken om hier te komen voor dit gesprek. En alle goeds in het verdiepen en verspreiden van uw visie op ziek zijn en gezondheid.
Graag gedaan, dank u wel.
Op onze site bosrtv.nl vindt u meer informatie over het werk van cardiochirurg Willem Suiker. En loop ook eens door onze mooie verzameling van Boscasts, programma's die niet via de radio te beluisteren zijn, maar wel op onze website. En volgende week ontvangt Marloes Lazal, publiciste en mythosoof Lisette 't Hooft. Ze schreef een opbeurend boek over de overgang onder de titel De mooiste tijd van je leven. In hoeverre dat een mythe is of een waarheid kan zijn, dat hoort u volgende week. En voor nu, wat u ook gaat doen, een heel goede nacht.
When the day is done. Down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.
NDR Kultur. Zum Nachhören.
Ulrich Noethen liest Anna Karenina von Lev Tolstoi, heute die 22. von 81 Folgen. Nachdem die Situation zwischen Anna Karenina und ihrem Mann eskaliert ist, wendet sich die Erzählung wieder einer anderen Protagonistin zu, Kitty Dschebatskaja. Die junge Frau hatte zwei Männer geliebt, ihren Jugendfreund Konstantin Lewin und den Grafen Wronski. Nachdem dieser aber wegen seiner Liebe zu Anna Karenina das Interesse an ihr verloren hat, erkrankt Kitty aus Liebeskummer schwer, so dass ihre Familie beschließt, mit ihr ins Ausland zu fahren, um das Ausbrechen einer Tuberkulose zu verhindern. Gemeinsam sind sie nach Bad Soden in Deutschland gereist, wo sich Tolstoi einst selbst behandeln ließ. Hier macht Kitty eine Bekanntschaft, die ihr hilft, über ihren Schmerz hinwegzukommen. Es liest Ulrich Noethen.
30. Wie an allen Orten, wo Menschen zusammentreffen, so vollzog sich auch an dem kleinen deutschen Badeort, dem Reiseziel der Scherbatskys, sozusagen die übliche Kristallisation der Gesellschaft, die jedem Einzelnen seinen festen und unabänderlichen Platz zuweist. Wie ein Wasserteilchen in der Kälte fest und unabänderlich die bekannte Form eines Schneekristalls annimmt, genauso wurde jeder neue Gast, der am Badeort eintraf, gleich auf den ihm zukommenden Platz festgelegt. Fürst Schtscherbazki samt Gemahlin und Tochter waren sowohl aufgrund der Wohnung, die sie mieteten, aufgrund ihres Namens, wie auch aufgrund der Bekannten, die sie vorfanden, gleich auf ihrem festen und ihnen vorbestimmten Platz kristallisiert worden. An dem Badeort weilte in diesem Jahr eine echte deutsche Fürstin. Und infolgedessen vollzog sich die Kristallisation der Gesellschaft noch ungestümer. Fürstin Schtscherbazkaja wollte der Prinzessin unbedingt ihre Tochter vorstellen. Und schon am zweiten Tag vollzog sie dieses Ritual. Kitty machte einen tiefen und anmutigen Knicks in ihrem aus Paris georderten, sehr schlichten, also sehr schmucken Sommerkleid. Die Prinzessin sagte: »Ich hoffe, dass die Rosen bald auf dieses hübsche Gesichtchen zurückkehren werden.« Und damit waren für die Schtscherbazkis unabänderlich die Lebenswege festgelegt, von denen sich nicht mehr abweichen ließ. Sie machten die Bekanntschaft mit der Familie einer englischen Lady, mit einer deutschen Gräfin, mit ihrem im letzten Krieg verwundeten Sohn, mit einem schwedischen Gelehrten sowie mit Monsieur Canu und seiner Schwester. Am häufigsten verkehrten die Schtscherbazkis jedoch, so hatte es sich ergeben, mit einer Moskauer Dame, Marja Jewgenjewna Rtischewa, mit Tochter, die Kitty unangenehm war, da sie genauso wie sie aus Liebe erkrankt war, und mit einem Moskauer Obersten, den Kitty seit ihrer Kindheit in Uniform und Epauletten gesehen und gekannt hatte, und der hier mit seinen kleinen Äuglein, dem offenen Hals und der bunten Krawatte ungewöhnlich lächerlich war, und ermüdend, dieweil man ihn nie los wurde. Als nun alles so eindeutig festgelegt war, wurde es Kitty sehr langweilig. Umso mehr, als der Fürst nach Karlsbad weiterreiste und sie mit der Mutter allein blieb. Sie interessierte sich nicht für die Menschen, die sie kannte, da sie fühlte, dass von ihnen nichts Neues käme. Ihr größtes Herzensinteresse galt an dem Badeort jetzt den Beobachtungen und Mutmaßungen über Menschen, die sie nicht kannte. Ihrem Charakter nach sah Kitty in Menschen stets das Allerbeste, vor allem in denen, die sie nicht kannte. Und während sie jetzt mutmaßte, wer was sei, was für Beziehungen zwischen ihnen bestünden und was für Menschen es wären, stellte sie sich die erstaunlichsten und schönsten Charaktere vor und fand sie in ihren Beobachtungen bestätigt. Unter diesen Menschen beschäftigte sie besonders ein russisches junges Mädchen, das mit einer kranken russischen Dame zur Kur angereist war, einer Madame Stahl, wie alle sie nannten. Madame Stahl gehörte zur Creme der Gesellschaft, war aber so krank, dass sie nicht gehen konnte. Und nur an seltenen guten Tagen erschien sie im Rollstuhl bei den Brunnen. Aber weniger ihrer Krankheit halber als vielmehr aus Stolz, wie die Fürstin erklärte, war Madame Stahl mit niemandem von den Russen bekannt. Das russische Mädchen kümmerte sich um Madame Stahl. Außerdem hatte es sich, wie Kitty bemerkte, mit allen Schwerkranken angefreundet, von denen es an dem Badeort sehr viele gab, und kümmerte sich um sie auf die natürlichste Weise. Dieses russische Mädchen war, Kittys Beobachtungen nach, keine Verwandte der Madame Stahl. Zugleich war es auch keine gedungene Helferin. Madame Stahl nannte sie Warenka, die anderen nannten sie Mademoiselle Warenka. Und nicht nur, dass Kitty interessiert die Beziehungen dieses Mädchens zu Frau Stahl und zu anderen, ihr unbekannten Personen beobachtete, sie empfand auch, wie das häufig vorkommt, eine unerklärliche Sympathie für diese Mademoiselle Warenka und spürte, wenn beide Blicke sich kreuzten, dass auch sie gefiel. Diese Mademoiselle Warenka war nicht gerade über die erste Jugend hinaus, sondern gleichsam ein Geschöpf ohne Jugend. Man konnte sie auf 19 oder auf 30 schätzen. Studierte man ihre Gesichtszüge, war sie trotz der kränklichen Gesichtsfarbe eher schön als hässlich. Sie hätte auch eine gute Figur gehabt, wäre ihr Körper nicht zu hager gewesen und der Kopf für ihren mittleren Wuchs unverhältnismäßig groß. Doch dürfte sie für Männer nicht anziehend gewesen sein. Sie glich einer wunderschönen Blume, zwar noch mit allen Blütenblättern, doch schon verblüht und ohne Duft. Außerdem konnte sie auch deshalb für Männer nicht anziehend sein, weil es ihr an dem mangelte, was Kitty im Übermaß hatte, an verhaltenem Lebensfeuer und Bewusstsein der eigenen Anziehungskraft. Sie schien immer mit etwas beschäftigt, das unanzweifelbar war, und schien sich darum für nichts anderes interessieren zu können. Dieser Gegensatz zu Kitty machte sie für diese besonders anziehend. Kitty fühlte, dass sie in ihr, ihre Lebensweise, ein Vorbild fände für das, wonach sie nun sehnlichst suchte, Lebensinteressen und Lebenswerte jenseits der für Kitty abstoßenden gesellschaftlichen Beziehungen eines jungen Mädchens zu Männern, was ihr jetzt als schändliche Vorführung einer Ware erschien, die auf Käufer wartet. Je länger Kitty ihre unbekannte Freundin beobachtete, desto mehr kam sie zur Überzeugung, dass dieses Mädchen tatsächlich das vollkommene Geschöpf war, für das sie es hielt, und desto mehr wünschte sie es kennenzulernen. Beide Mädchen begegneten sich jeden Tag mehrfach, und bei jeder Begegnung sagten Kittys Augen: »Wer sind Sie? Was tun Sie? Es stimmt doch, dass Sie das reizende Geschöpf sind, als dass ich Sie mir vorstelle. Glauben Sie jedoch um Gottes Willen nicht«, fügte ihr Blick hinzu, »ich erlaubte mir, Ihnen meine Bekanntschaft aufzudrängen. Ich freue mich einfach an Ihnen und mag Sie gern.« »Ich mag Sie auch gern. Und Sie sind sehr, sehr nett. Ich würde Sie noch lieber mögen, wenn ich Zeit hätte«, erwiderte der Blick des unbekannten Mädchens. Tatsächlich sah Kitty, dass sie immer beschäftigt war. Entweder sie führte die Kinder einer russischen Familie von den Brunnen nach Hause, brachte einer Kranken ein Plaid und hüllte sie ein, oder sie suchte einen gereizten Kranken abzulenken oder wählte und kaufte für jemanden Gebäck zum Kaffee. Bald nach der Ankunft der Schtscherbazkis erschienen zur morgendlichen Trinkkur noch zwei Personen, die allgemeine und wenig freundliche Beachtung fanden. Es waren dies ein äußerst hochgewachsener, leicht gebeugter Mann mit riesigen Händen, einem alten für seinen Wuchs zu kurzen Mantel und mit naiven und zugleich schrecklichen schwarzen Augen. Dazu eine pockennarbige, hübsch aussehende Frau, die sehr schlecht und geschmacklos gekleidet war. Kaum hatte Kitty diese Personen als Russen erkannt, begann sie in ihrer Fantasie, ihnen eine wunderschöne und rührende Liebesgeschichte anzudichten. Die Fürstin erfuhr jedoch aus der Kurliste, dass es sich um Nikolai Levin und Maria Nikolajewna handelte. Und sie erklärte Kitty, was für ein übler Mensch dieser Levin sei, worauf alle Illusionen über diese beiden Personen verflogen. Der Grund war weniger, was die Mutter ihr gesagt hatte, eher, weil es Konstantins Bruder war, erschienen diese Personen Kitty auf einmal in höchstem Maße unangenehm. Dieser Levin rief durch seine Gewohnheit, mit dem Kopf zu rucken, nun ein unüberwindliches Gefühl der Abneigung in Kitty hervor. Sie meinte, in seinen großen, schrecklichen Augen, die sie hartnäckig verfolgten, komme Hass und Spott zum Ausdruck, und sie suchte die Begegnung mit ihm zu vermeiden. 31. Das Wetter war trüb, es regnete den ganzen Morgen, und die Kurgäste drängten sich mit Schirmen in der Galerie. Kitty wandelte mit ihrer Mutter und dem Moskauer Obersten, der in seinem europäischen, in Frankfurt fertig gekauften Gehrock fröhlich paradierte. Sie wandelten auf der einen Seite der Galerie und versuchten, Levin auszuweichen, der auf der anderen Seite wandelte. Warenka in ihrem dunklen Kleid und dem schwarzen Hut mit herabgebogener Krempe wandelte mit einer blinden Französin über die ganze Länge der Galerie, und jedes Mal, wenn sie und Kitty einander begegneten, warfen sie sich freundschaftliche Blicke zu. »Mama, darf ich Sie ansprechen?« fragte Kitty. Sie hatte ihre unbekannte Freundin beobachtet und bemerkt, dass diese zur Quelle ging und sie sich dort begegnen könnten. »Ja, wenn du das so sehr möchtest, erkundige ich mich erst nach ihr und gehe dann selbst zu ihr hin«, antwortete die Mutter. »Was findest du nur Besonderes an ihr? Eine Gesellschafterin nehme ich an. Wenn du möchtest, schließe ich Bekanntschaft mit Madame Stahl. Ich kannte ihre Belle Sœur«, fügte die Fürstin hinzu und reckte stolz den Kopf. Kitty wusste, dass die Fürstin gekränkt war, weil Frau Stahl anscheinend der Bekanntschaft mit ihr auswich. Darum drängte Kitty nicht. »Bewundernswert, wie nett sie ist«, sagte sie und schaute zu, wie Warenka gerade der Französin das Glas reichte. »Schauen Sie nur, wie schlicht, wie nett.« »Zu kurios, deine Schwärmereien«, sagte die Fürstin, »doch gehen wir besser zurück«, fuhr sie fort, denn sie sah Levin mit seiner Dame entgegenkommen und mit einem deutschen Arzt, auf den er laut und ärgerlich einredete. Sie kehrten um, wollten zurückgehen, da hörten sie nicht mehr lautes Reden, sondern Geschrei. Levin war stehen geblieben und schrie, der Arzt ereiferte sich ebenfalls. Um die beiden sammelte sich eine Menschenmenge. Die Fürstin und Kitty entfernten sich eilends, während der Oberst sich zu der Menge gesellte, um zu erfahren, was los war. Nach ein paar Minuten holte der Oberst sie ein. »Was ist denn gewesen?«, fragte die Fürstin. »Schimpf und Schande«, antwortete der Oberst. »Wenn ich eines fürchte, dann im Ausland Russen zu begegnen. Dieser hochgewachsene Herr zankte sich mit dem Doktor, sagte ihm Frechheiten, weil er ihn nicht richtig behandle, und holte mit dem Stock aus. Eine Schande.« »Ach, wie unangenehm«, meinte die Fürstin. »Und wie ist es ausgegangen?« »Zum Glück mischte sich dieser, die mit dem Pilzhut ein. Eine Russin, so scheint es.« »Mademoiselle Warenka?« fragte Kitty freudig. »Ja, ja. Sie hatte als erste die Geistesgegenwart, den Herrn beim Arm zu fassen und wegzuführen.« »Sehen Sie, Mama«, sagte Kitty zur Mutter, »und Sie wundern sich, dass ich entzückt bin von ihr.« Ab dem nächsten Tag bemerkte Kitty, wenn sie bei der Trinkkur ihre unbekannte Freundin beobachtete, dass Mademoiselle Warenka auch zu Levin und dieser Frau schon dasselbe Verhältnis hatte wie zu ihren anderen Protégés. Sie ging zu ihnen, unterhielt sich mit ihnen und diente der Frau, die keine einzige Fremdsprache konnte, als Dolmetscherin. Kitty bestürmte ihre Mutter nun noch mehr, sie solle ihr erlauben, Warenkas Bekanntschaft zu machen. Und so unangenehm es der Fürstin auch war, gleichsam den ersten Schritt zu tun zur Bekanntschaft mit Frau Stahl, die sich irgendwelchen Dünkel herausnahm, zog sie doch Erkundigungen über Warenka ein. Und als sie Einzelheiten erfahren hatte, die den Schluss zuließen, dass nichts Schlechtes an dieser Bekanntschaft war, wenn auch nicht viel Gutes, ging sie selbst auf Warenka zu und machte ihre Bekanntschaft. Sie passte die Zeit ab, da ihre Tochter bei der Heilquelle war, und wie Warenka vor einem Bäcker stehen blieb, ging die Fürstin zu ihr. »Gestatten Sie, Ihre Bekanntschaft zu machen?« sagte sie mit ihrem würdevollen Lächeln. »Meine Tochter ist in Sie verliebt«, sagte sie. »Sie kennen mich vielleicht nicht, ich. Von mir kann ich das noch viel mehr sagen, Fürstin«, erwiderte Warenka rasch. »Was haben Sie gestern doch an unserem kläglichen Landsmann ein gutes Werk getan?« sagte die Fürstin. Warenka errötete. »Ich weiß nicht mehr, ich glaube, ich habe gar nichts getan«, sagte sie. »Wie? Sie haben diesen Levin vor Unannehmlichkeiten bewahrt?« »Ja, Saccompagne rief mich und ich suchte ihn zu beruhigen. Er ist sehr krank und war mit dem Arzt unzufrieden. Doch bin ich es gewohnt, solche Kranke zu pflegen.« »Ja, ich habe gehört, Sie lebten in Montan mit Ihrer Tante, glaube ich, Madame Stahl. Ich kannte deren Belle-Sœur.« »Nein, sie ist nicht meine Tante. Ich nenne sie Maman, aber ich bin nicht mit ihr verwandt. Sie hat mich erzogen«, antwortete Warenka wieder errötend. Das war so schlicht gesagt, so nett war ihr aufrichtiger und offener Gesichtsausdruck, dass die Fürstin begriff, weshalb ihre Kitty diese Warenka liebgewonnen hatte. »Und was ist nun mit diesem Levin?« fragte sie. »Er reist ab«, antwortete Warenka. In dem Augenblick kam, strahlend vor Freude, dass ihre Mutter ihre unbekannte Freundin kennengelernt hatte, Kitty von der Heilquelle. »Siehst du, Kitty, dein heftiger Wunsch nach Bekanntschaft mit Mademoiselle Warenka«, half Warenka lächelnd aus, »so nennen mich alle.« Kitty wurde rot vor Freude und drückte schweigend und lange die Hand ihrer neuen Freundin, deren Hand jedoch unbeweglich blieb, den Händedruck nicht erwiderte. Zwar erwiderte die Hand den Händedruck nicht, aber Mademoiselle Warenkas Gesicht erstrahlte in stillem, freudigem, wenngleich ein wenig traurigem Lächeln, das ihre großen, doch wunderschönen Zähne freilegte. »Ich wollte das selbst seit langem«, sagte sie. »Aber Sie sind so beschäftigt.« »Ach, woher, ich bin überhaupt nicht beschäftigt«, entgegnete Warenka. Doch im selben Moment musste sie schon ihre neuen Bekannten verlassen, denn zwei kleine russische Mädchen, die Töchter eines Kranken, kamen gelaufen. »Warenka, Mama ruft«, schrien sie. Und Warenka folgte ihnen. 32. Die Einzelheiten, die die Fürstin über Warenkas Vergangenheit und über ihre Beziehungen zu Madame Stahl und über Madame Stahl selbst erfahren hatte, waren die folgenden. Madame Stahl, von der die einen sagten, sie habe ihren Mann zur Verzweiflung gebracht, während die anderen sagten, er habe durch seinen unmoralischen Lebenswandel sie zur Verzweiflung gebracht, war immer eine kränkliche und überschwängliche Frau gewesen. Als sie, schon nach der Scheidung von ihrem Mann, ihr erstes Kind zur Welt brachte, starb dieses Kind sofort. Und da Frau Stahls Verwandte um ihre Empfindsamkeit wussten und befürchteten, diese Nachricht brächte sie um, vertauschten sie heimlich ihr Kind gegen die in derselben Nacht und in demselben Petersburger Haus geborene Tochter eines Hofkochs. Das war Warenka. Madame Stahl erfuhr später, dass Warenka nicht ihre Tochter war. Aber sie zog sie weiterhin auf, zumal schon bald danach von Warenkas Angehörigen niemand mehr am Leben war. Madame Stahl lebte schon über 10 Jahre ununterbrochen im Ausland, im Süden, und stand nicht mehr vom Krankenlager auf. Die einen sagten, Madame Stahl habe sich in der Gesellschaft den Ruf einer tugendhaften, zutiefst gläubigen Frau zu verschaffen gewusst. Die anderen sagten, sie sei wahrhaftig jenes moralisch hochstehende Wesen, das nur dem Wohl seines Nächsten lebe, wie es ihr Ruf war. Niemand wusste, welcher Religion sie anhing, der katholischen, protestantischen oder orthodoxen. Eines jedoch stand fest: Sie unterhielt freundschaftliche Beziehungen zu den höchsten Würdenträgern aller Kirchen und Konfessionen. Warenka lebte beständig mit ihr im Ausland, und alle, die Madame Stahl kannten, kannten und mochten auch Mademoiselle Warenka, wie alle sie nannten. Als die Fürstin diese Einzelheiten erfahren hatte, fand sie nichts Anstößiges an einer engeren Verbindung ihrer Tochter mit Warenka, zumal Warenka die besten Manieren hatte und bestens erzogen war. Sie sprach vorzüglich Französisch und Englisch, und vor allem, sie richtete von Madame Stahl aus, zu ihrem Bedauern müsse sie ihrer Krankheit wegen auf das Vergnügen verzichten, mit der Fürstin Bekanntschaft zu schließen. Nun, da Kitty Warenka kennengelernt hatte, war sie mehr und mehr von ihr eingenommen und fand tagtäglich neue Vorzüge an ihr. Die Fürstin hatte gehört, Warenka könne gut singen, und bat sie, einmal abends zum Singen zu kommen. »Kitty spielt, bei uns steht ein Klavier, kein gutes zwar, aber sie würden uns ein großes Vergnügen bereiten«, sagte die Fürstin mit ihrem aufgesetzten Lächeln, das Kitty nun besonders unangenehm war, weil sie merkte, dass Warenka nicht gern singen mochte. Warenka kam jedoch abends und brachte ein Notenheft mit. Die Fürstin hatte Marja Jewgenjewna mit Tochter und den Obersten eingeladen. Warenka schien es vollkommen gleichgültig zu sein, dass da Personen saßen, die sie nicht kannte. Sie ging sofort zum Klavier. Sich selbst begleiten konnte sie nicht, aber vom Blatt singen konnte sie wunderbar. Kitty, die gut spielte, begleitete sie. »Sie haben ein ungewöhnliches Talent«, sagte die Fürstin, nachdem Warenka das erste Stück wunderbar gesungen hatte. Marja Jewgenjewna mit Tochter dankten ihr und lobten sie. »Schauen Sie«, sagte der Oberst am Fenster, »was für ein Publikum sich versammelt hat, um Ihnen zuzuhören.« Tatsächlich hatte sich vor dem Fenster draußen eine ziemlich große Menschenmenge versammelt. »Ich freue mich sehr, dass es Ihnen Vergnügen bereitet«, erwiderte Warenka schlicht. Kitty blickte voll Stolz auf ihre Freundin. Sie war von ihrer Kunst, wie von ihrer Stimme, wie von ihrem Gesicht entzückt. Doch am meisten war sie von ihrer Art entzückt, dass Warenka sich offenbar auf ihren Gesang nichts zugute hielt und Lob sie vollkommen gleichgültig ließ. Sie schien nur zu fragen, ob sie noch singen solle oder ob es genug sei. »Wenn ich das wäre«, dachte Kitty im Stillen, »wie wäre ich darauf stolz? Wie würde ich mich freuen beim Anblick dieser Menge vor dem Fenster? Ihr aber ist es vollkommen gleich. Es treibt sie nur der Wunsch, Maman nichts abzuschlagen und ihr eine Freude zu machen. Was hat sie nur in sich? Was gibt ihr diese Kraft, sich über alles hinwegzusetzen, unabhängig und ruhig zu sein? Wie gern ich das wüsste und es von ihr lernen würde«, dachte Kitty beim Blick auf dieses ruhige Gesicht. Die Fürstin bat Warenka, noch mehr zu singen, und Warenka sang ein anderes Stück, ebenso gleichmäßig, deutlich und schön. Sie stand aufrecht neben dem Klavier und schlug darauf mit ihrer mageren, braungebrannten Hand den Takt. Das nächste Stück im Notenheft war ein italienisches Lied. Kitty spielte das Präludium, das ihr sehr gefiel, und schaute sich nach Warenka um. »Lassen wir das aus«, sagte Warenka errötend. Kitty heftete erschrocken und fragend ihren Blick auf Warenkas Gesicht. Dann ein anderes, sagte sie hastig und blätterte die Seiten um, denn sie hatte gleich begriffen, dass mit diesem Stück etwas verbunden war. »Nein«, entgegnete Warenka und legte lächelnd ihre Hand auf die Noten. »Nein, singen wir es.« Und sie sang es ebenso ruhig, kühl und schön wie die vorigen. Als sie geendet hatte, dankten ihr wieder alle und gingen Tee trinken. Kitty und Warenka traten hinaus in das Gärtchen beim Haus. »Stimmt es, dass mit diesem Lied für Sie eine Erinnerung verbunden ist?« fragte Kitty. »Sagen Sie nichts«, fügte sie rasch hinzu, »nur ob es stimmt.« »Wieso nicht, das kann ich sagen«, erwiderte Warenka schlicht, und ohne eine Antwort abzuwarten, fuhr sie fort, »ja, es ist eine Erinnerung, und einst war sie schwer. Ich habe einen Mann geliebt, dieses Lied sang ich für ihn.« Kitty sah Warenka aus weit offenen, großen Augen schweigend und gerührt an. »Ich habe ihn geliebt und er hat mich geliebt, aber seine Mutter wollte es nicht, und er heiratete eine andere. Er lebt heute nicht weit von uns, ich sehe ihn oft.« »Sie haben wohl nicht geglaubt, dass ich auch eine Liebesromanze hatte?« Auf ihrem schönen Gesicht blitzte das Feuer auf, das, Kitty spürte es, sie einst von innen erleuchtet hatte. »Wie nicht geglaubt? Wenn ich ein Mann wäre, könnte ich niemand anderes mehr lieben, nachdem ich sie kennengelernt habe.« »Ich begreife nur nicht, wie er seiner Mutter zuliebe sie vergessen und unglücklich machen konnte. Er hatte kein Herz. Oh doch, er ist ein sehr guter Mensch. Auch bin ich nicht unglücklich, im Gegenteil, ich bin sehr glücklich.« »Also werden wir heute nicht mehr singen«, fügte sie hinzu und wandte sich zum Haus. »Wie gut Sie sind, wie gut«, rief Kitty, hielt sie auf und küsste sie. »Wenn ich Ihnen doch nur ein bisschen ähnlich sein könnte.« »Weshalb wollen Sie jemandem ähnlich sein? Sie sind gut, wie Sie sind.« Warenka lächelte ihr sanftes und müdes Lächeln. »Nein, ich bin überhaupt nicht gut. Sagen Sie mir doch...« »Halt, setzen wir uns.« Kitty ließ sie erneut auf dem Bänkchen neben sich Platz nehmen. »Sagen Sie, ist denn nicht der Gedanke kränkend, dass der Mann Ihre Liebe verschmäht hat? Dass er sie nicht wollte?« »Er hat sie doch gar nicht verschmäht. Ich glaube ja, dass er mich liebte, aber er war ein gehorsamer Sohn. Gut, aber wenn er nicht nach dem Willen der Mutter, sondern von selbst...« Kitty merkte, dass sie ihr Geheimnis verriet und dass ihr Gesicht, brennend vor Schamröte, sie schon entlarvt hatte. »Dann hätte er schlecht gehandelt, und es wäre mir nicht leid um ihn«, erwiderte Warenka. Sie hatte offenbar begriffen, dass es nicht mehr um sie ging, sondern um Kitty. »Aber die Kränkung«, fragte Kitty. »Eine Kränkung kann man nicht vergessen. Nein, das nicht.« Sie erinnerte sich an ihren Blick auf dem letzten Ball, als die Musik ausgesetzt hatte. »Worin liegt die Kränkung? Sie haben doch nicht schlecht gehandelt.« »Mehr als schlecht, schmachvoll.« Warenka wiegte den Kopf und legte ihre Hand auf Kittys Hand. »Wieso denn?« sagte sie. »Sie konnten doch nicht einem Mann, dem Sie gleichgültig waren, sagen, dass Sie ihn liebten.« »Natürlich nicht. Ich habe niemals auch nur ein Wort gesagt. Aber er wusste es.« »Doch, doch, es gibt Blicke, Verhaltensweisen. Auch wenn ich 100 Jahre alt werde, kann ich es nicht vergessen.« »Ja, und nun? Ich begreife nicht, es geht doch darum, ob Sie ihn jetzt noch lieben.« Warenka nannte die Dinge beim Namen. »Ich hasse ihn. Ich kann es mir nicht verzeihen.« »Ja, und? Die Schmach, die Kränkung.« »Ach, wenn alle so empfindlich wären wie Sie«, sagte Warenka, »kein Mädchen, das so etwas nicht erlebt hätte. Und das ist alles so unwichtig.« »Was ist denn wichtig?« fragte Kitty und forschte erstaunt und neugierig in ihrem Gesicht. »Ach, vieles ist wichtig«, sagte Warenka lächelnd. »Was denn?« »Ach, vieles ist wichtiger«, erwiderte Warenka, da sie nicht wusste, was sie sagen sollte. Doch da ertönte vom Fenster die Stimme der Fürstin. »Kitty, es wird frisch. Nimm entweder ein Tuch oder komm ins Zimmer.« »Stimmt, es ist Zeit.« Warenka stand auf. »Ich muss noch bei Madame Berthe vorbeischauen. Sie hat mich gebeten.« Kitty hielt ihre Hand und mit leidenschaftlicher Neugier und flehentlich fragte ihr Blick, »Was ist es? Was ist dieses Allerwichtigste, das solche Ruhe verleiht? Sie wissen es. Sagen Sie es mir.« Aber Warenka verstand nicht einmal, wonach Kittys Blick sie fragte. Sie hatte nur im Sinn, dass sie heute noch bei Madame Berthe vorbeischauen und rechtzeitig gegen 12 zum Tee bei Maman sein musste. Sie ging ins Haus, nahm die Noten an sich, verabschiedete sich von allen und wollte gehen.
»Erlauben Sie, ich begleite Sie«, sagte der Oberst.
»Wie können Sie jetzt in der Nacht allein gehen?« pflichtete die Fürstin bei.
»Ich gebe Ihnen wenigstens Parascha mit.«
Kitty sah, dass Warenka mit Mühe ein Lächeln unterdrückte, als es hieß, sie müsse begleitet werden. »Nein, ich gehe immer allein. Und mir stößt nie etwas zu«, sagte sie und nahm den Hut. Noch einmal küsste sie Kitty, und ohne gesagt zu haben, was wichtig sei, verschwand sie munteren Schrittes, die Noten unterm Arm im Dämmerlicht der Sommernacht. Und mit sich fort trug sie ihr Geheimnis, was wichtig sei und was ihr diese beneidenswerte Ruhe und Würde verlieh.
33. Kitty lernte auch Frau Stahl kennen. Und diese Bekanntschaft hatte neben der Freundschaft mit Warenka nicht nur starken Einfluss auf sie, sondern tröstete sie auch in ihrem Kummer. Trost fand sie darin, dass sich ihr dank dieser Bekanntschaft eine völlig neue Welt offenbarte, die mit ihrer Vergangenheit nichts gemein hatte. Eine erhabene, wunderbare Welt, von deren Höhe man ruhig auf diese Vergangenheit schauen konnte. Ihr offenbarte sich, dass es außer dem instinktiven Leben, dem sich Kitty bislang hingegeben hatte, noch ein geistiges Leben gab. Und dieses Leben wurde ihr eröffnet durch die Religion. Eine Religion aber, die nichts gemein hatte mit der, die Kitty von Kindheit an kannte, jener Religion, die aus Gottesdienst und Vesper im Witwenhaus bestand, wo man Bekannte treffen konnte und aus dem Auswendiglernen altslawischer Texte mit dem Popen. Dies nun war eine erhabene, geheimnisvolle Religion, verbunden mit einer Reihe wunderbarer Gedanken und Gefühle. An sie konnte man nicht nur glauben, weil es geboten war, sie konnte man sogar lieben. Kitty erfuhr das alles nicht aus Gesprächen. Madame Stahl redete mit Kitty wie mit einem lieben Kind, an dem man seine Freude hat, wie an einer Erinnerung aus der eigenen Jugend. Und nur einmal erwähnte sie, dass in allen menschlichen Kümmernissen bloß Liebe und Glaube Trost gewährten und dass keine Kümmernisse zu gering seien für Jesu Christi Mitgefühl, wonach sie das Gespräch sofort auf ein anderes Thema lenkte. Aber in jeder ihrer Bewegungen, in jedem Wort, in jedem Himmelsblick, wie Kitty das nannte, und besonders in ihrer ganzen Lebensgeschichte, die sie durch Warenka erfuhr, in allem erkannte Kitty, was wichtig war, und was sie bis zu dieser Zeit nicht gewusst hatte.
was tut? Ja, warte, komm hin. Så lägg. Nej, jag ska ta efter hans nöter. Jag kan så lägg.
Förstår du?
Ja, kanske inte. Nej, jag har mot det bara.
Så ser du på det.
Du spelar, spelar, spelar. Ja, jag har bara med på sin person. Thank you.